gibt ein weit verbreitetes Missverständnis unter Christen und den Menschen allgemein. Wenn man Menschen auf der Straße die beiden Schlüsselfragen stellt, die man einem Menschen nur stellen kann, um zu wissen, wo er steht, dann bekommt man meistens folgende Antwort. Ich meine folgende Fragen. Bist du sicher, dass du das ewige Leben hast und eines Tages bei Gott sein wirst? Und da gibt es so verschiedene Antworten. Manche sagen, ich hoffe. Manche sagen, nein, bin mir unsicher. Manche sagen, ja, bin mir sicher. Und dann die zweite Frage, was wir nicht hoffen wollen. Aber nehmen wir an, du erleidest beim Heimfahren heute einen tödlichen Verkehrsunfall, stehst vor Gott und Gott fragt dich, warum sollte ich dich zu mir lassen? Was würdest du antworten? Man kommt in fast allen Fällen, die Antwort, weil ich niemanden umgebracht habe. Als ob das jemals die Frage war, ob du jemand umgebracht hast. Sag mal, so viel solltest du dir wert sein, dass du nicht nur mit dem Holzhammer-Methode, bisschen feiner, bisschen niveauvoller, bisschen grauschattierter solltest du schon drauf sein, als dass du nur die Sache hättest, naja, jeder, der umgebracht hat, kommt in den Himmel. Wo steht denn das bitte in der Bibel? Wo bitte ist das die Frage, weil ich keinen umgebracht habe? Aber im Grunde genommen zielt es doch darauf ab, weil ich eigentlich gut bin. Weil ich eigentlich richtig lebe. Weil ich eigentlich das Leben richtig mache und nicht verkehrt, nicht falsch. Und damit wirst du durchfallen bei Jesus Christus. Mit dieser Einstellung fällst du durch. Mit dieser Einstellung hast du von vornherein verloren. Wer es nicht glaubt, braucht bloß die Bibel lesen. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Gute Menschen kommen in die Hölle. Böse Menschen kommen nicht in den Himmel. Böse Menschen kommen in die Hölle. Es ist nämlich nicht eine Frage von Gut und Böse, die dich in den Himmel bringt, sondern eine Frage von Leben oder Tod. Die beiden Kategorien, auf die es ankommt, in der letztgültigen Wahrheit, sind nicht richtig, falsch, gut, verkehrt, gut, böse. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht Thema. Sondern Thema ist Leben oder Tod. Und das verblüfft die meisten Menschen. Du könntest anfangen, mit 18 Jahren oder mit 17 Jahren nach Kalkutta zu gehen, dich den Schwestern der Barmherzigkeit Mutter Teresas anzuschließen und sterbende Kinder in den Tod wiegen, bis du 80 bist. Du könntest in der Früh um 4 aufstehen und abends tot mit ins Bett fallen. Du könntest dein Leben verleugnen bis zum Geht nicht mehr und den Ärmsten der Armen dienen und würdest nicht in den Himmel kommen. Weil es nicht um gutes Leben geht. Ging es nie. War nie das der Punkt. Gott würde zu diesen Menschen sagen, brillanteste Leistung. Aber Thema verfehlt. Und ihr wisst schon, wie es in der Schule war. Da gab es Leute, ich selber habe das auch mal erlebt, ich habe einen meiner besten Aufsätze geschrieben. Ich habe wirklich super argumentiert. Ich habe das ausgeführt, erörtert. Das war faszinierend. Ich bin bloß trotzdem durchgefallen, weil es Themaverfehlung war. Themaverfehlung. Die meisten Menschen werden sich da oben einmal wundern an der Schwelle des Himmels, weil sie eine Antwort hören müssen, Thema verfehlt. Thema verfehlt. Es ging nie um richtig und falsch. Es ging mit einem anderen Wort nie um Moral. Aha. Es ging nie um die ethische Frage. Es ging nicht darum. Und das habe ich lange nicht gewusst, auch als Christ nicht. Das habe ich nicht gewusst. Aber wir können das ganze Neue Testament, die ganze Sendung Jesu nicht verstehen, wenn wir nicht darüber Klarheit gewinnen. Ich möchte euch zurücknehmen in die Geschichte vom Garten Eden. Adam und Eva. Und da gibt es Bäume im Paradies. Ich wusste das früher nicht. Manche Leute denken so, der landläufigen Meinung halber, da gab es einen Baum, den Apfelbaum. Also erstens war es kein Apfelbaum, das kommt von der talmudischen Tradition der Juden. Die haben dann Apfel draus gemacht, aber im Alten Testament steht nichts von einem Apfel. Es war eine Frucht. Was für eine Frucht, wissen wir nicht. Ist auch nicht von Belang. Aber die meisten Leute, so Leute auf der Straße, wenn man fragen würde, was war denn im Paradies? Was gab's denn da? Gab's da einen Baum oder Bäume oder was? Ja, da gab's einen Baum. Da gab's einen Apfelbaum. Das hat zwar noch keiner richtig nachgelesen, aber das meinen die Leute zu wissen. Übrigens auch viele Christen. Da sieht man, wie gut die Christen die Bibel lesen. Also ich hoffe, ich habe heute nicht in den Quiz einbezogen, welcher Baum war das im Paradies. Die meisten Leute wissen nicht, dass es mehr Bäume, dass es viele Bäume gab im Paradies. Und die meisten Leute wissen noch nicht einmal, dass der entscheidende Baum gar nicht der Baum war, von dem sie aßen. Sondern der entscheidende Baum, der in der Mitte des Gartens stand, war der Baum des Lebens. War der Baum des Lebens. Und wie dämlich muss man sein, dass man am Baum des Lebens vorbeigeht. In der Mitte steht er. Also noch deutlicher hätte Gott den Menschen nicht darauf hinstupsen und hinbringen können. Also ich meine, deutlicher geht's nicht mehr. Es gibt einen Garten und mitten in der Mitte steht der wunderbarste, herrlichste Baum des Lebens. Und den haben sie auf den registriert. Den haben sie, mit dem, um den denke ich es gar nicht. Sondern sie sind vor einem anderen Baum hängen geblieben. Und dieser Baum heißt nicht Baum der Erkenntnis des Bösen. Sondern dieser Baum heißt Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir sind so aufgewachsen, dass die ethische Frage unser ganzes Dasein bestimmt. Tue das Gute, lasse das Schlechte. Vermeide das Falsche, tu das Richtige. So werden die Kinder erzogen, so werden wir beurteilt im Leben, so werden wir in Freundschaften. Wer das Gute tut, wird belohnt, wer das Schlechte tut, wird bestraft. Fürs Gute kriegst du ein gutes Gewissen, fürs Schlechte hast du ein schlechtes Gewissen. Jedenfalls, wenn das Gewissen in einer gewissen Weise geprägt ist. Aber der Baum, die Erkenntnis des Guten ist ebenso eine Baum des Verkehrten, eine Frucht des verkehrten Baumes, wie der Erkenntnis des Bösen. Wer immer sich auf die ethische Fragestellung einlässt, hat von vornherein verloren. Warum? Er hat vom falschen Baum gegessen. Vom Baum der Erkenntnis. Wisst ihr, eine Sache weiß die andere Seite. Das Gute ist moralisch immer verlockender und verführender als das Böse. Ich sage es manchmal so, auch ein Mörder möchte einen guten Job machen. Angekommen, okay? Auch ein Mörder, ein Verbrecher möchte einen guten Job machen. Ja? Das Böse kann sich nicht so für sich, also es gibt selten den Bösen, der sagt, ich bin der Böse, ich bin der Superschurke, ich bin böse um des Bösen willen. Wenn man zum Beispiel Hitler nimmt, Hitler hat sich völlig gut dargestellt. Er hat sich edel gegeben. Der Teufel erscheint als Engel des Lichts. Er tritt edel auf, gut auf. Darum, das Gute im Leben ist die Falle, ist der Haken, ist der Köder. Das Gute. Du denkst, das Gute will ich. Bumm. Greifst zu und hängst am Haken, am falschen Baum. Warum ist dieser Baum der falsche Baum? Dazu müssen wir etwas weiter ausholen. Wer von euch weiß den Unterschied zwischen erschaffen und gebären? Habt euch jemals überlegt, was der Unterschied ist zwischen zeugen und gebären auf der einen Seite und erschaffen auf der anderen Seite? Ich finde das eine extrem wesentliche Unterscheidung. Ich möchte es euch mal denkbar einfachst so erklären. Gleiches zeugt Gleiches. Gleiches gebiert Gleiches. Beispiel, ein Esel zeugt ein Esel. Ein Esel, eine Eselin gebiert ein Esel. Ein Mensch gebiert nicht einen Esel. Auch wenn manche Leute das denken, was habe ich für einen Esel vorgestellt. Nein, ein Mensch gebiert ein Menschenkind. Ein Mensch zeugt einen Menschen. Gleiche Ebene. Gleiches zeugt Gleiches. Gleiches gebiert Gleiches. Wenn Gott gebiert und wenn Gott zeugt, was gebiert und zeugt er dann? Wenn Gleiches Gleiches zeugt, was gebiert Gott dann? Gott. Wenn Gott zeugt, zeugt er Gott. Wenn Gott gebiert, gebiert er Gott. Und aus geheimnisvollen Gründen, die wir nicht wissen, die wahrscheinlich mit der Einzigartigkeit, mit der Einmaligkeit Gottes zusammenhängen, hat Gott sich von Urewigkeit an nur ein einziges Mal reproduzieren können. Er konnte nur ein einziges Mal aus sich heraustreten, nämlich in Jesus. Der Vater hat den Sohn gezeugt. Der Vater hat aus sich heraus den Sohn geboren. Und so ist Jesus im Vollsinn, wie der Vater, so der Sohn, ist Jesus Gott. Jesus ist ganz und gar Gott. Er ist nicht bloß der Erzengel Michael, wie die Zeugen Jehovas meinen, oder irgendwas anderes. Er ist Gott. So, Pulver verschossen. Einmalige Chance genutzt. Ist ja schön, dass der Vater einen Sohn hat. Aber er ist noch nicht zufrieden damit. Er hat eine größere Sehnsucht. Er will viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führen. Er will eine Großfamilie haben. Er will Kinder haben. Aber es geht nicht. Gott steht hier vor einem Dilemma. Er hat den Drang und die Sehnsucht, Kinder zu haben. Der Papa will Kinder haben in seiner Familie. Aber er kann nur ein einziges Mal zeugen und gebären. Er kann nicht ein zweites Mal zeugen. Er kann nicht viele Jesus-Kinder zeugen. Geht nicht. Wie will er es machen? Er hat nur einen einzigen Sohn. Der einzig gezeugte, Monogenes, in Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er diesen einzig gezeugten Sohn hergab für uns. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Wort eingeborener Sohn, der uns ein bisschen in den alten Luther-Übersetzungen, Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, seinen eingeborenen Sohn gab. Eingeborener Sohn, denkt man an die Wilden, an die Eingeborenen. Nein, einzig geboren, einzig gezeugt. Er ist ein einziger Sohn, er hat keinen mehr. Wenn er den hergibt, hat er keinen Sohn mehr. Die Immensität des Opfers des Vaters, er hat Jesus gegeben. Aber wozu hat er Jesus gegeben? Was ist sein Plan? Was beabsichtigt er? Was ging ihm vor? Er will viele Kinder haben. Er will Kinder haben. Und wenn er nicht mehr zeugen kann, muss er sich mit einer Alternative behelfen. Und die lautet erschaffen. Erschaffen ist Abstufung. Zack, eine Stufe runter. Oder vielleicht auch zwei. Aber zumindest Abstufung. Stiege runter. Abstufung. Ein Mensch erschafft einen Roboter, nicht einen Menschen. Auch künstliche Intelligenz bringt nicht einen Menschen zustande, sondern nur Abstufung. Eine Etage tiefer. Ein Mensch erschafft einen Roboter. Einen Schachcomputer. Gott erschafft nicht Gott, sondern Gott erschafft Abstufung den Menschen. Der Mensch ist nicht Gott, er ist tiefer. Von seinem Lebensniveau ist er tiefer angesiedelt. Er ist geschaffen. Er ist unterlegenes Leben, Lebensform. Er ist nicht ungeschaffener, göttlicher Geist, er ist menschlicher, geschaffener, begrenzter Geist. Er hat einen Anfang, Gott hat keinen Anfang. Gott ist von Ewigkeit her. Der Mensch hat einen Anfang. So, jetzt hat Gott den Menschen erschaffen. Er hat Adam vor sich als Inbegriff seines Menschen. Er hat Eva vor sich. Er hat sein Menschenpaar vor sich. Er scheint am Ziel seiner Träume zu sein. Oder etwa nicht? Was will er haben? Will er viele Geschöpfe zur Herrlichkeit führen? Nein. Er will viele Kinder haben. Er will viele Söhne haben. Er will viele Christuswesen haben. Er kann sich unmöglich mit weniger zufrieden geben. Er kann nicht zufrieden sein mit Geschöpfen. Jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Erde, ist ein Geschöpf Gottes. Oft hört man diese völlig verkehrte Annahme, oh, Peace, ja, irgendwie so Aquarius und Herr und Peace und alles Mögliche und wir sind alle Brüder und so weiter. Wir sind alle Kinder, hoch über dem stehenden Zelt muss ein, ja, heißt es gütiger Vater wohnen oder was auch immer Schiller da sagte. Aber das war diese verkehrte Annahme. Hey Schiller, du hast dich ein bisschen getäuscht. Du bist kein Kind Gottes, so gerne du dich sein möchtest. Du bist ein Geschöpf Gottes. Unwiderleglich, unabdingbar, unrettbar bist du Geschöpf, aber nicht Kind. Kein Mensch, der auf diese Erde geboren ist, ist ein Kind Gottes, kein einziger. Kein Mensch ist ein Kind Gottes, sondern ein Geschöpf Gottes. Und jetzt kommt Gott auf die genialste Idee aller Ideen. Er sagt sich, wie kann ich den Menschen hochholen? Wie kann ich ihn adeln? Wie kann ich ihn auf meine Ebene bringen? Wie? Um alles in der Welt, wie schaffe ich das? Es übersteigt seine Schöpfungsmöglichkeit. Es übersteigt seine Allmacht. Er kann nicht aus sich selbst heraus einfach so bla bla, Game over, neues Spiel, wir machen jetzt plötzlich viele Christusse. Nein, geht nicht. Es gibt nur eine faszinierende Idee. Und die haben selbst viele Christen noch nicht wirklich verstanden. Aber das ist der Kern des Evangeliums. Er implantiert diesen einzigen Sohn in diese Geschöpfe hinein. Er bringt Christus hinein in diese Geschöpfe. Er verschmilzt Gottes Geist und menschlicher Geist. Boom! Etwas Neues entsteht, etwas nie Dagewesenes. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Der Mensch hat einen kleinen Geist, einen menschlichen Geist. Er ist ein Gefäß. Gott hat Römerbrief, wir haben diese Verse überlesen. Gefäße zur Ehre, Gefäße zur Unehre. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Der Mensch ist ein Behälter. Er kann tatsächlich Gott selbst aufnehmen, empfangen, beinhalten. Er kann ein Träger dieses Christuslebensseins, dieser göttlichen Natur, dieses göttlichen Wesens. Er kann zusammen verschmelzen, amalgamiert werden, unwiederbringlich, auseinanderzubringen, wie eine Legierung. Kann Gottes Geist sich vereinigen, sich vermengen, sich verbinden mit dem menschlichen Geist. Und dadurch bewerkstelligt er das Wunder. Er zieht den Menschen hoch in seine Klasse, auf seine Ebene. Er vollbringt das Unerhörte und das Unausdenkliche. Er macht Christusgestalten aus seinen Geschöpfen. Er macht sie zu Kindern. Wunder aller Wunder. Und so hat er Adam in den Garten gesetzt. Adam ist ein sündloses Geschöpf. Ein moralisch tadeliger Mensch. Adam steht in dem Garten und er ist wunderbar. Er ist hochintelligent, er ist mit der Heiligkeit umkleidet, ihm fällt gar nicht auf, dass er nackig ist, weil er so mit Gott verbunden ist, er kommuniziert mit Gott, er ist ein vollkommenes Geschöpf, aber er ist noch kein Sohn. Und so begibt sich Gott in seinem Sohn in Christus in die Mitte des Gartens. Der Baum des Lebens ist Gott selbst, ist Christus. Gott platziert sich ganz zentral in die Mitte des Gartens, damit, wenn der Mensch komme und die Frucht von diesem Baum des Lebens isst, der Mensch isst, was er isst, das gilt nicht nur für die gesunde Ernährung, das gilt auch hier ganz eminent. Wenn der Mensch von seinem Sohn isst, Jesus sagt später einmal diese Worte, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt. Genau das meint er. Der Plan ist vom Vater, dass der Mensch, das Geschöpf, Christus in sich aufnimmt. Ich habe in den letzten Wochen öfter davon gesprochen, dass unser Fokus auf Sündenfall und Erlösung viel zu klein ist, viel zu schmal ist. Was wäre geschehen, wenn der Mensch nie gesündigt hätte, wenn es nie zum Konsumieren der falschen Frucht gekommen wäre? Dann hätte Christus ebenso sterben müssen. Weißt du, Christus musste nicht nur für unsere Sünde sterben. Christus musste sein Leben geben, damit er in sich eine Metamorphose, eine Verwandlung vollziehen kann. Wisst ihr, wir haben das zu wenig verstanden. Es heißt in 1. Korinther 15, 45, dass der erste Adam wurde eine lebendige Seele, menschliches Leben. Der zweite Adam, nämlich Christus, wurde ein lebensgebender Geist. Wisst ihr, das ist rätselhaft. Wir unterscheiden oft den Heiligen Geist von Christus, aber Tatsache ist, Christus ist heute der Heilige Geist. Christus ist der Geist. Der Herr ist der Geist. Christus ist der Geist. Weißt du, wenn du einen Menschen aufnehmen willst, du müsstest ihn förmlich zerkleinern. Hört sich fast kannibalistisch an. Das dachten auch die Jünger, als Jesus sagte, wenn mein Blut isst, mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt. Die dachten, er spricht von Kannibalismus. Wir haben ja diese argen Geschichten gehört, wo einer mit Säge zugange war und irgendein Nachbarn da schön portioniert im Kühlschrank hatte und dann, ja, man muss einen Menschen quasi durch Mixer jagen, um den in einer portionsmäßigen Weise in sich aufnehmen zu können. Aber ich meine das natürlich nicht. Aber ich sage nur, was es bedürfte. Als allererstes müsste dieser Mensch sterben, weil lebendig könnte es diesen Menschen nicht in dich aufnehmen. Ist euch mal aufgefallen, dass wir als Menschen tote Nahrung essen? Die Frucht, die wir pflücken, ist vom Leben, vom Ursprung getrennt worden. Das Hähnchen, was wir essen, ist vorher gestorben. Das, was wir verzehren als Nahrung, hat vorher sein Leben gegeben. Das heißt, damit Christus unsere Nahrung werden konnte, hätte er in jedem Fall für uns sein Leben geben müssen. Selbst wenn wir niemals gesündigt hätten. Merkt ihr was? Es war eigentlich nur die Verlängerung dieses Gedankens, dass er für unsere Sünden starb. Aber der Sündenfall und die Erlösung ist nur das kleine Intermezzo des großen kosmischen Heilsplanes, wo es darum geht, dass Gott die Familie haben will, dass der Vater viele Kinder haben will und dass er es nur bewerkstelligen kann, wenn er seinen Sohn in der neuen Geburt hineingebiert, hineinbringt in den Menschen, in das Geschöpf. Was ist ein Orangensaft? Ein Orangensaft ist ein Extrakt der Orange. Du hast das Wesen der Orange noch drin im Orangensaft, aber der Orangensaft ist flüssig. Du kannst jetzt die Orange trinken. Wie kannst du Christus aufnehmen? Du brauchst das Extrakt dieses Menschen, Jesus von Nazareth. Denn du konntest ihn zwar berühren. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum ist es gut? Ach Jesus, wie schön, dass wir dich hätten. Wir könnten dich anschauen, deine Augen schauen. Wir könnten dich berühren, wir könnten bei dir sein. Er sagt, nein, nein, ihr versteht nicht. Adam hatte Gott neben sich, er hatte Gott vor sich, er hatte Gott um sich, aber eines hatte er nicht, Gott in sich. Die Jünger damals, vor 2000 Jahren, hatten Jesus von Nazareth neben sich, vor sich, hinter sich, um sich, konnten ihn berühren, konnten Kopf an die Brust legen, aber eines hatten sie nicht, das Entscheidende fehlt ihnen, sie hatten nicht Christus in sich. Und das ist der springende Punkt, ohne den ist alles andere wertlos. Christus in dir ist das Geheimnis, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, Christus muss in dich hinein. Wenn er nicht drin ist, hast du verloren. Hast du verloren für alle Ewigkeit. Wenn er nicht hineinkommt in dich, ist es vorbei. Jesus, können wir auch heimgehen. Christus muss in dich, damit du deine Lebensberufung erlebst, deine Lebensbestimmung findest von Gott her. Christus muss dein Leben werden. Wenn es noch nicht so weit ist, dann ist es zu wenig. Das heißt, als Christus gestorben ist und als er auferweckt worden ist, da sagt er vorher seinen Jüngern, ich gehe zum Vater, ich komme zu euch. Und da sind wir beim Thema Pfingsten. Wann kam Jesus wieder? Wann ist Jesus wiedergekommen? Manche denken, Jesus ist aufgefahren am Himmelfahrtstag vor fast 2000 Jahren, und wieder kommt er halt körperlich, wenn die Uhr abgelaufen ist. Dann kommt Jesus wieder. Ich möchte was sagen. Christus kam wieder an Pfingsten als Geist. Der Geist ist das Christusextrakt. Der zweite Adam Christus wurde zu einem lebensgebenden Geist. Und als Geist kannst du Christus in dein Herz hinein empfangen und aufnehmen. In der Substanz, in der Christus heute in dieser Welt accessible ist, zugänglich ist, erfahrbar ist, das ist sein Geist, das ist er. Der Geist ist der Christus, der heute hier ist. Christus ist nicht in Fleisch und Blut hier. Christus ist nur noch im Geist da. Nur noch im Geist. Darum verstehe ich nicht, wie manche Christen Probleme im Heiligen Geist haben. Die schmeißen Christus raus. Das ist so ähnlich wie im Dritten Reich. Der eine sagte, und jeder Jude muss diesen Gottesdienst verlassen. Dann steigt der vom Kreuz runter. Ja? Das ist genauso Unkenntnis, also als Beispiel jetzt, das ist genauso eine Unkenntnis, wer Jesus ist, wie er sagte, jeder Jude muss diesen Gottesdienst verlassen und der Korpus steigt runter vom Kreuz. Wieso sagen, ich habe ein Problem im Heiligen Geist, ich lese lieber brav die Bibel, ich habe ein Problem im Heiligen Geist. Dann bekennst du damit, du hast ein Problem mit Christus. Denn in Christus heute ist nichts anderes als der Geist. Christus ist heute in der Substanz nur noch des Geistes erfahrbar und empfänglich. Ich weiß nicht, ob das altbekanntes Zeugs ist, mir war es lange nicht bekannt. Die größte Tragödie der Menschheit war, dass der Mensch nicht das Leben Gottes, das göttliche Leben vom Baum des Lebens von Christus empfangen hat, sondern er ging zu einem anderen Baum, zum Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Und er aß von dem falschen Baum. Und er zog von diesem anderen Baum auch ein Leben. Es war auch eine überlegene Lebensform, wie der Baum des Lebens ein überlegenes Leben für den Menschen gewesen wäre. So zog der Mensch von dem verkehrten Baum auch ein ihm überlegenes Leben in sich rein. Es war das luziferische Leben. Es war das Leben der Geistesmacht, die hinter diesem Baum stand, nämlich die andere Seite, die Finsternis. Und mit dieser Frucht dieses Baumes, die verstoffwechselte sich in dem Menschen und in dem ganzen Menschengeschlecht. Und so wird jedes Kind von klein auf, was zur Welt kommt, ja, was sogar im Mutterleib empfangen wird, ist bereits mit diesem Leben infiziert. In Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Damit ist nicht gemeint, ihr habt ein uneheliches Kind empfangen. Das ist nicht gemeint. Im Vergleich zum Wunschkind war das halt irgendwie, dumme Geschichte gelaufen. Nein, das ist damit nicht gemeint, in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. In Sünden wird jeder Mensch empfangen. Der Mensch ist nicht Sünder, weil er Sünde tut. Selbst wenn es dem Menschen gelänge, ein ganzes Leben lang das Gute zu wählen, das Böse zu vermeiden, was keiner schafft. Denn jeder Mensch auf Erden ist ein Lügner. Es gibt in keiner Kultur, gibt es einen einzigen Menschen, der nicht einmal in seinem Leben lügen würde. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Du musst kein notorischer Lügner sein. Ich mache mal die Testfrage, wie viele Lügner sitzen in diesem Raum? Okay, danke. Ist nicht schmeichelnd, ich weiß, ist nicht schmeichelnd, wenn du in der Früh in den Spiegel schaust und sagst, guten Morgen, du Lügner, wie gefällt's dir heute? Pack mir den Tag wieder an, sind wir gut drauf. Es schmeichelt uns nicht, die Wahrheit über uns selbst anzuschauen. Aber jeder von uns weiß tief drin, dass jeder von uns ein Lügner ist. Und so steht es im Wort Gottes drin. Alle Menschen sind Lügner und Gott allein ist wahrhaftig. Alle Menschen sind Lügner. Es gibt keinen, der nicht einmal im Leben übertreten würde. Und wer einmal übertritt, ist ein Übertreter. Wer einmal die Ehe bricht, ist ein Ehebrecher. Wer einmal mordet, ist ein Mörder. Ach, Herr Richter, nicht so streng. Hat uns einen umgebracht. Wir wissen schon, Lehrer sagt, steht nicht. Zwei, einmal ist nicht viel. Einmal ist keinmal. Zweimal ist nicht viel. Wie geht der Spruch? Der Säuferspruch, beim dritten geht das los. Das zieht er nicht. Wer einmal ins Vakuum reinsticht, hat das Vakuum zerstört. Wer einmal den Draht kappt, da gehen die Lichter aus. Du musst ihn mit der Motorsäge wüten. Es ist klar, jeder Mensch auf Erden ist von vornherein für Gottes Maßstab disqualifiziert. selbst wenn es dem Menschen gelänge, niemals zu sündigen, ein kleines Baby kommt zur Welt, ich sage mal so dramatisch, wie es Gott sieht, es ist nicht übertrieben, ein kleines Baby kommt zur Welt, schnappt nach Luft, stirbt. Stirbt dieser Mensch als Sünder, dieses Baby als Sünder oder als Gerechter? Dieses Baby stirbt als Sünder, hat gerade mal eine halbe Minute gelebt. Dieses Baby stirbt als Sünder. Verkürzen wir den Zeitraum noch stärker. Ein abgetriebenes Kind, dieser abgetriebene Fötus, ist dieses Wesen, das im Mutterleib abgetrieben wird, ist dieser abgetriebene Wesen ein Sünder oder ein Gerechter? Bingo, ein Sünder. Es hat noch nicht mal eine Chance gehabt zu leben. Und das ist diese Radikalität unseres prekären Zustandes als Menschen. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, weil wir das Verb praktizieren, dass die Tätigkeit des Sündigens praktizieren. Nein, die Tätigkeit des Sündigens ist Ausfluss, Ausdruck unseres Seins, unseres Wesens, unseres Lebens, unserer Natur. Wir tragen dieses Leben des Baums der Erkenntnis. Wir tragen von Anfang an als Menschengeschlecht das luziferische Leben in sich. Nicht schmeichelnd, aber die Wahrheit. Jeder einzelne Mensch in jedem Kontinent, aus der Königsfamilie und aus dem größten Slum, ist luziferisch. Ist von vornherein disqualifiziert. Könnte ein ganzes Leben, 70 Jahre lang, Leben retten, machen, was es will. Würde nicht hinkommen zu Gott. Aber selbst wenn es nicht so wäre, selbst wenn Adam nie gesündigt hätte, selbst wenn wir alle nicht Sünder wären, sondern moralisch okay, dann wären wir immer noch nicht in seiner Familie. Merkt ihr, ich möchte euch nicht irgendwie Moralin predigen, ich möchte euch nicht sagen, ihr seid halt Sünder und müsst halt die Sünde lassen oder sonst was. Das wäre die halbe Miete, Leute. Adam hatte nicht das göttliche Leben in sich inhaliert, in sich empfangen. Und darum war es zu wenig. Selbst wenn es nie einen Sündenfall geben wäre, selbst wenn es keinen Mord und Totschlag gäbe, selbst wenn es alles nicht gäbe, die moralische Frage, wäre es die halbe Miete, würde Christus nicht in dich hineinkommen. Um wie viel mehr, nachdem wir von Gott entfremdet sind, nachdem wir dieses luziferische Leben in sich tragen, an was äußert sich das? Zumindest einmal da, dass wir hier und da lügen. Ach, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, dass wir lügen. Ehrenhalber, man möchte auch Menschen nicht so verletzen. Gut, lassen wir die Lüge beiseite. Wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Schneiden wir besser ab, gemäß unseres begrenzten, erdnusshirngroßen Urteils. Ich muss schlöderweise jetzt an diese Werbung denken vom Mr. Bean Film. Einer von beiden hat ein Hirn so groß wie eine Erdnuss. Wisst ihr was, das ist alles relativ. Die klügsten Leute, die Leute im größten IQ, kriegen es moralisch oft nicht gebacken. Wenn man sich überlegt, wie Genies, wie Albert Einstein, wer schon mal sich mit seinem Leben beschäftigt hat, der hat Beziehungen nicht auf die Reihe bekommen. Nimm andere Leute in diesem Kaliber. Nimm andere hochdotierte Gelehrte. Nimm Goethe her oder sonstige Leute. Das ist keine Frage von IQ. Erdnuss, wisst ihr was, es ist, ob Erdnuss groß oder ein bisschen mehr. Wir brauchen die göttliche Ebene, wir brauchen das göttliche Leben. Und wenn du dich mit einem anderen Menschen vergleichst, wenn du besser abschneidest, was ist das Resultat? Hochmut. Du bildest das ein, du rühmst dich, du gibst an, du fühlst dich gut, du überhebst dich. Was ist, wenn du schlechter abschneidest? Minderwertigkeit. Wisst ihr, diese ganze Welt da draußen ist gefangen in einem Jojo des Beurteilen-Müssens. Die Politiker werden beurteilt, der Lehrer wird beurteilt, der Pfarrer wird beurteilt, der Ehemann, die Kinder, der Onkel, der Besuch, die Tante Maria, der Nachbar, alle werden beurteilt. Den ganzen Tag wird Beurteilung zerredet. Beurteilen, verurteilen, sich selber besser platzieren, positionieren. Wisst ihr was? Wer vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist unter einen Fluch geraten. Der muss sein ganzes Leben lang sich ständig beurteilen, verurteilen, sich entschuldigen. Er ist ständig mit dem ethischen Dilemma konfrontiert. Bin ich schon gut? Schaue ich noch gut aus? Stehe ich gut da? Geht's mir gut? Er muss aus eigener Kraft leben. Das ist auch ein Symptom des luziferischen Lebens. Er lebt aus eigener Kraft. Und wenn die Kraft am Ende ist, dann schaut es dunkel aus. Gott will nicht, dass du aus eigener Kraft lebst. Und noch was kommt aus dem luziferischen Leben. Misstrauen, Angst, Sorge. Du kannst doch nicht verantwortungslos sein. Du kannst doch wohl nicht sorglos durchs Leben gehen. Wer verantwortlich ist, muss doch Sorge tragen. Du kannst doch nicht sagen, dass du ausgesorgt hast. Ja, warum sehen wir uns dann all danach? Wir sehen uns, Millionäre zu sein, finanziell unabhängig, finanziell frei zu sein, denn dann haben wir ausgesorgt. Wisst ihr was? Da fangen die Sorgen oft erst an. Ausgesorgt hast du nicht nach der Größe deines Bankkontos. Ausgesorgt hast du, wenn du dieses andere Leben gezogen hast und wenn du tagtäglich von diesem göttlichen Leben ziehst und zehrst. Dann hast du ausgesorgt. Dann gilt nämlich Folgendes, was das Wort Gottes dir verspricht. Alle deine Sorge wirf auf ihn, denn er sorgt für dich. Das ist ein ausgewechseltes Leben. Seine Kraft, seine Energie, seine Vitalität, seine Liebe, seine Geduld, seine Freude, seine Arglosigkeit, seine Zufriedenheit. Wisst ihr, wie unbezahlbar Zufriedenheit ist? Wie unbezahlbar kostbar? Wenn man sich die kaufen könnte, ich glaube, viele Millionen könnte man dafür geben. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Du sagst, du bist zufrieden. Na, wart ab, bis die nächsten Probleme daherkommen. Zufriedenheit inmitten von Mobbing, inmitten von Ehekrach, inmitten von zerbrochenem Geschirr und bösen Worten, inmitten von Kindern, die auf der Nase rumtanzen. Zufriedenheit. Wo es drunter und drüber geht. Weil du eins weißt, ich lebe nicht mehr. Ach, geht's mir gut. Ein anderer lebt mich, Christus. Und ich ruhe in diesem Gott. Und ich bin gespannt, Gott, wie du meine Kinder auf die Reihe kriegst. Ich bin gespannt, wie du meinen Ehemann dahin kriegst. Ich lasse einfach dich mich leben. Ich lasse deine Liebe durch mich fließen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist das Leben vom Baum des Lebens. Und traurigerweise haben selbst viele Christen, sie haben angefangen, Christus zu empfangen. Sie haben erstmalig vom Baum des Lebens gegessen. Sie haben Christus in sich aufgenommen. Und danach, nach dieser Prototyperfahrung, nach dieser Initialzündung, dass sie im neuen Leben sind, wie geht's weiter? Schriftgelehrsamkeit, Bibelwissenschaft, Lehrenwälzen vergleichen, Erkenntnis, Wissen über Gott anhäufen. Ah ja, ich muss den Katechismus drauf haben, katholisch gesprochen. Andere Sache. Ich muss das Glaubensbekenntnis studieren. Ich muss wissen, wie die Regeln in meiner Gemeinde lauten. Ich muss wissen, was darf ich und was darf ich nicht, ob die Rocklinge passt oder was weiß ich was. Ob man noch Bier trinkt oder nicht. Merkt ihr was? Wir sind nicht zu einem Lebensstil berufen, wo wir uns fortan vom Baum der Erkenntnis nähern. Die ganze Gesellschaft ist Tag für Tag vom Baum der Erkenntnis. Mit Trugbildern von reich und schön und wunderbar und zweimal im Jahr musst du in tollen Urlaub fahren, damit du brauner bist als der Nachbar. Ja, und du musst eine Rolex-Uhr haben und sonst was und Armani-Anzug. Ja, das Auto muss auch passen, nicht, dass du hinten anstehst. Wisst ihr, all das ist Baum der Erkenntnis. Dieser ganze Leistungsdruck, das ganze sich beweisen müssen, ist alles der verkehrte Baum. Gott will, dass wir ruhen, dass wir Christus empfangen und dass wir dieses ausgewechselte Leben Tag für Tag leben, dieses genussvolle Leben, dieses herrliche, dieses schöne Leben. Können wir vielleicht Licht anmachen da? Danke. Einfach auf hell und wenn es ganz hell ist, hier, da ist es, da hier, bitte da. Genau. Auf den Hellknopf, der ist rechts. Rechts und dann auf Stopp. Dankeschön. Noch heller? Ja. Super, super. Ja, und auf Stopp, danke. Ich werde es eigentlich nie vergessen, was für ein Aha-Erlebnis das war, als ich in Amerika im Jahr 2000 zum allerersten Mal Gott mit dem Schleier weggezogen hat. Als die Rede war, von den Früchten des Geistes, von der Frucht des Geistes, das heißt in Einzahl, die Frucht des Geistes. Galater 5 ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, die Frucht des Geistes. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich gesehen, zum allerersten Mal, ich meine, wie blind muss man sein? Ich habe es in keiner Predigt vorgehört. Zum allerersten Mal habe ich gesehen, dass es eine Frucht ist. Ich hatte mich vorher, 14 Jahre meines Christseins, bemüht, liebevoll zu sein, geduldig, freundlich, sanftmütig, gütig, friedvoll. Ich hatte mich bemüht. Als ob man den Kirschbaum ausschimpfen müsst, bemühe dich, dass du Kirschen trägst. Und ich würg die und ich schlag die und weh, du bringst keine Kirschen. Der Kirschbaum bringt von selbst die Frucht hervor, weil es in seinem genetischen Code liegt, in seinem Lebenstrieb liegt, Frucht zu tragen. Und ich hatte als Christ den Wahnsinn gelebt, 14 Jahre lang, ein Kirschbaum zu sein, der sich Kirschen rauspresst. Ich sag's euch, es war ein kolossaler Krampf. Und wenn du dir die Christen anschaust in vielen Gemeinschaften, dann erlebst du viele angestrengte Menschen. Du erlebst nicht das, was Leben ist. Und ich glaube, ich habe es euch gesagt im Gespräch mit euch. Ich freue mich, wenn ich Menschen treffe, die Leben in sich haben. Der Glaube zum Beispiel, das war einer, der, obwohl er eigentlich in der Welt war, der hat ein großes Maß an Leben in sich gehabt und das hat man immer taugt bei ihm. Der war lebendig. Das erlebt man manchmal selbst bei manchen Christen nicht. Aber jetzt, wo er Jesus kennt, ist er richtig lebendig geworden. Das gefällt mir. Was ist Leben? Leben ist Vitalität. Leben ist Staunen. Leben ist überraschend. Leben ist neu. Leben ist frisch. Leben ist Ausdruck. Leben ist wirklich, nicht unwirklich. Leben ist keine Show. Leben ist echt. Leben ist pulsierend. Leben ist kraftvoll. All das ist Leben. Leben ist Fülle. Leben ist Dynamik. Das ist es, was in Gott pulsiert. Das ist der genetische Code des Christuslebens, das er in die Menschen hineingeben will. Und darum geht es. Der Bach, der im Berg runterfließt ins Gebirge, der bahnt sich seinen Weg. Der Gebirgsbach, das Leben bahnt sich seinen Weg. Erlebt der Vulkanausbruch auch. Der sagt nicht, oh, da steht ein Bäumchen, darf ich da auch vorbeifließen oder sonst was. Der fließt dahin, das Leben bahnt sich seinen Weg. Man sieht es sogar, wenn ein Pflänzlein durch den Asphalt durchgeht. Die Frage nur ist, hast du dieses Christusleben empfangen? Es sind zwei Fragen, die ich euch heute stellen möchte. Ich möchte euch zuallererst fragen, hast du jemals in deinem Leben Ja zu Jesus Christus gesagt? Ich sage nicht bei der Erstkommunion oder bei der Firmung. Wie ich die Firmung erlebt habe als Kind mit 13 Jahren, habe ich auch gedacht, ich würde den Heiligen Geist empfangen. Ich habe am Tag danach keinen Deut Heiligen Geist mehr gehabt als davor. Aber 2 Jahre später, als ich ganz bewusst zu Jesus Christus Ja gesagt habe, als ich gesagt habe, Jesus Christus, komm in mein Leben hinein. Komm hinein, da habe ich vom Baum des Lebens gegessen. Zum ersten Mal, zum allerersten Mal, am 8. Juni 86. Und da kam dieses Christusleben in mich hinein. Und in dem Augenblick ist das luziferische Leben aus meinem Geist herausgegangen. Es verblieb noch als Restbestand in meiner Seele. Das luziferische Leben verblieb noch, bei jedem Christen ist es so, in der Gefühlswelt, in der Gedankenwelt, in den kognitiven Leitsätzen, die uns eingerichtet wurden, in den traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, da verblieb es noch. Dieser Satz, ist jemand in Christus hineinversetzt, ist jemand in Christus hineingekommen, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und jetzt kommt's, und an dem Punkt gefällt mir die King James Version, die kannst du im Moment in dem Punkt einheizen. Da steht nämlich drin, all things have become new. Alles ist neu geworden. Stimmt aber nicht. Im Griechischen heißt es ein Neues. Nur ein Neues ist geworden. Nur etwas alleinig ist neu geworden. Der Körper ist nicht neu geworden. Ich habe früher auch gedacht, die haben mich bekehrt, jetzt muss alles neu sein. Nein, es ist nicht alles neu. Und viele Christen verzweifeln und sind frustriert, weil sie denken, ich habe mich bekehrt, ich bin eine neue Schöpfung. Was ist denn neu für eine neue Schöpfung? Ich habe das wirklich 20 Jahre fast nicht verstanden. 20 Jahre habe ich gebraucht. Ich meine, ich bin nicht der Schnellste vom Begriff, aber vielleicht seid ihr schneller. 20 Jahre habe ich mich gefragt, was ist die neue Schöpfung? Was ist neu? Was ist neu? Bis mir klar geworden ist, dass mein Geist in mir neu geworden ist. Meine Seele ist noch alt, ist noch besetzt von diesem luziferischen Leben, von diesem Beurteilen, von diesem da 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 da. Gerede, Lügen, Glauben, Minderwertigkeit und so weiter. Wenn ich aber lerne, dieses Leben Christi, was ich damals empfangen habe, jetzt als Christ, freizusetzen in meine Seele hinein, wenn ich das Wort Gottes in Geist lese, boom, dann verjage ich das luziferische Leben aus meinem Innern. Dann dominiert mich das Zoe-Leben Gottes, das Christus-Leben. Dann übernimmt mich das sorglose Leben, das Leben der Liebe, das Leben der Freude, der Güte, der Geduld. Ein Leben, was nicht von dieser Welt ist. Und deshalb zwei Dinge, die ich dich frage. Hast du dieses Leben erstmalig empfangen? Hast du Ja zu Jesus Christus gesagt? Und wenn nicht, solange du lebst, kannst du es tun. Du kannst es tun, aber ich würde keinen Tag länger warten. Denn es gibt nichts Besseres, als dieses Leben zu empfangen. Ich dachte mir damals, probier mich über studieren. Wenn das stimmt, dann habe ich alles gewonnen. Wenn es nicht stimmt, dann habe ich nichts verloren. Ich habe das Gebet, Jesus, ich glaube, dass du Sohn Gottes bist, komm in mein Herz, komm in mein Leben hinein. Und ich bin überflutet worden mit einer Freude, einer Liebe, einer Glückseligkeit. Ich habe gedacht, mein Herz will zerspringen vor lauter Freude. Ist aber die beste Entscheidung, die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Aber sobald du diese Entscheidung getroffen hast, gibt es täglich eine weitere Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung für den Baum des Lebens. Die Entscheidung für das Leben Christi. Die Entscheidung für das Leben Gottes. Und als kurzes Beispiel, wie es ausschaut. Wenn du fragst, ob du in Urlaub fährst, wenn du fragst, ob du irgendwas tun sollst, ob du beten sollst oder dies oder jenes, oder man kann ja so viel Gutes tun, oder Gutes ist der Feind des Besten, wissen wir ja. Oft ist das Problem, was tue ich für lauter Guten? Ich könnte Bibel lesen, ich könnte der Nachbarin helfen, ich könnte Nickerchen machen, ist auch gut. Ich könnte was essen, ich könnte genießen. Was tue ich? Die Frage ist nicht, dass ich das Richtige herausfinde. Das wäre Baum der Erkenntnis. Ist es richtig, zum Nachbarn zu gehen? Viele Christen sind in der Tugendfalle. Ich bin ein guter Christ, ich muss evangelisieren. Es ist richtig zu evangelisieren, dann evangelisiere ich. Das ist nicht Leben. Das ist nicht Ausfluss des Lebens. Sondern du fragst dich, du schaust innerlich auf Christus. Du bist angeschlossen an sein Herz, an sein Leben. Und du bist in Verbindung mit diesem Strom des Lebens. Und du fragst Christus, ist es dein Wille, ist es dein Leben, fließt dein Leben, deine Salbung, dein Strom, fließt der hin, dass ich das tue? Und merkst du, wie dieses göttliche Leben in dir ausschlägt? Durch Freude, durch innere Freude, durch inneren Frieden, durch innere Lebendigkeit, verspürst du dieses Pulsieren des Christuslebens in deinem Geist. Das muss man lernen, dass man es überhaupt mal wahrnimmt. Wenn du dieses Pulsieren hast, diese Freude, diese Lebendigkeit, dann wirst du bei dem, was du tust, Leben, mit Leben versorgt. Gott wird dich leben, du wirst nicht erschöpft, wird nicht ausbrennen und du wirst Leben spenden. Du wirst ein Baum am Wasser sein. Wenn du aber nur als Christ das Richtige tust, was an der Bibel steht, was passiert dann? Dann wirst du nicht dieses Leben in dir haben. Du wirst nach dem Kopf Tugend handeln, nach dem Pflicht- und Tugendbewusstsein wirst du handeln. Und du wirst keine innere Freude haben, du wirst leer laufen, du wirst müde werden und du wirst kein Leben spenden. Selbst wenn du objektiv das Richtige tust. Denn es geht nicht um objektiv richtig oder falsch, ich sag's nochmal. Es geht um Leben oder Tod. Berührst du Leben, göttliches Leben, oder berührst du Tod? Weißt du, Sünde, wenn du sündigst, berührst du immer Tod. Darum hasst Gott die Sünde. Nicht, weil er so ein Moralist ist und sagt, Spielverderber, Sünde ist alles, was Spaß macht und dick macht. Nein, nein. Gott verabscheut Sünde, weil Gott der Inbegriff des Lebens ist. Gott ist Leben. Er ist pulsierendes Leben. Und Gott kann eine Sache nicht ertragen, und das ist Tod. Und Tod ist nicht bloß Exitus und bzz, flache Linie im Krankenhaus. Tod fängt viel früher an. Manche Ärzte sagen, das Sterben beginnt mit 21. Das heißt wahrscheinlich gerade dabei. Ich weiß nicht, vielleicht drüber. Da fangen die ersten Zellen mit dem Absterben an. Da fängt der Zellabbau an. Da kommen die Fältchen und da kommen die grauen Haare. Sterben ist ein Prozess. Aber Gott will von innen heraus gegenwirken. Gott hat das beste Anti-Aging-Rezept. Gott will von innen heraus sein Leben in dir wirksam werden lassen. Und ich lade euch alle ein, dass ihr Tag für Tag zur Quelle geht, zum Baum des Lebens geht, dass ihr lernt, Christus zu essen, Christus zu empfangen, Christus zu trinken. Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, es wird in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben, ins göttliche Leben hineinquillt, hineinsprudelt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.